Wer die Entstehung der Arten darstellen will, darf sich in Zeiten der Molekularbiologie und Genomforschung nicht mehr auf äußere Merkmale der Lebewesen beschränken. Er muss an die Wurzel der Artenvielfalt, das Erbgut der einzelnen Arten, an die Genome. Jede Art trägt in ihrem Erbgut einen Bauplan aus Erbinformation, der sie einzigartig macht. Und wer die Genome vieler Arten vergleicht, kann daraus einen Stammbaum errechnen. Eine im Grunde einfache Idee, meint Tobias Dörks vom Europäischen Molekularbiologielabor in Heidelberg.
Eigentlich sucht jeder nach dem Baum. Auch in der Zeit, als wir versucht haben, das Projekt zu entwickeln, haben wir immer überall in der Literatur, im Internet geforscht, gesucht, ob man irgendwo einen wirklich so einen Baum finden kann, den man sich an die Wand hängt. Aber den richtigen Baum, der vor allem auch akkurat und umfassend ist, das heißt möglichst viele Spezies umfasst, den gab es noch nicht.
Also hat die Arbeitsgruppe um Per Borg in Heidelberg selbst einen Baum errechnet, aus 191 entzifferten Genomen. Dabei reichte es nicht, die vollständigen Genome einfach zu vergleichen. Die Datenvielfalt wäre zu gewaltig, das Durcheinander der Zufälligkeiten zu groß. Stattdessen mussten die Wissenschaftler bestimmte Erbanlagen, also einzelne Gene, herauspicken, erklärt Tobias Dörks.
Wir suchen uns Gene, die tatsächlich in allen Spezies vorhanden sind. Das heißt, wir haben vollständig sequenzierte Genome genommen. Die sind da, es waren 191, haben diese Genome verglichen und haben dann die Gene herausgenommen aus diesen vollständig sequenzierten Genomen, die tatsächlich überall vorhanden sind. Die sind im Bakterium E. coli, die sind im Menschen und deswegen vergleichbar. Das macht sie besonders, weil erst in dem Moment, wo ich etwas habe, was wirklich in allen Spezies vorhanden ist, habe ich die Möglichkeit, eins zu eins die Spezies auch zu vergleichen.
Insgesamt 31 Gene wählten die Wissenschaftler aus. Die meisten sind wichtig für die Produktion von Proteinen. Jeder Organismus braucht Proteine, deshalb kommen die dafür zuständigen Gene überall vor, auch in den einfachsten Lebewesen.
Wenn man an die Wurzeln des Baumes geht, dann findet man dort die Spezies, die am ehesten mit den allerersten verwandt sind. Und hier haben wir sehr interessante Funde gemacht. Eine Hypothese, die schon mal aufgestellt worden ist, wird von uns bestätigt, dass Gram-positive Bakterien möglicherweise sehr ursprünglich sind und generell Spezies, die hitzeliebend sind, also thermophile Bakterien.
Insgesamt bestätigt der Baum viele Theorien der Biologen über die Entwicklung der Arten. Dort, wo es für die Zoologen spannend wird, ist der Baum allerdings noch sehr licht. Nur 4 Säugetierarten sind verzeichnet. Maus und Ratte an einem Zweig, Schimpanse und Mensch an einem zweiten.
Wir haben auch noch die Möglichkeit, die Distanz, wie nah, wie eng sind Spezies tatsächlich miteinander verwandt, zu zeigen. Und was zum Beispiel sehr interessant war, ist der Vergleich Mensch-Schimpanse, die außerordentlich dicht beieinander sitzen, was man im Prinzip auch weiß. Vergleicht man aber diese Nähe mit Arten und Bakterien, dann muss man zwingend zu dem Schluss kommen, dass man eigentlich gar nicht mehr von einer eigenständigen Gattung, nämlich Paaren, sprechen kann. Da müsste man von einem Homo troglodytes sprechen.
Der Schimpanse hieße also nicht mehr Pan troglodytes, sondern würde zu einer Art der Gattung Homo. Der Schimpanse, ein Mensch, das ist nicht nur für Zoologen gewöhnungsbedürftig. Und vorerst werden Mensch und Schimpanse in der biologischen Systematik weiter als getrennte Gattungen geführt werden. Die Grenzen zwischen Gattungen, Familien und so weiter sind ohnehin eher schwammig. Aber die Diskussion um den neuen Baum des Lebens ist eröffnet.